Einen wunderbaren Science-Samstag wünschen wir euch. Ich bin Marie und gleich hört ihr hier noch eine zweite Stimme. Die kommt wie immer von Luisa.
Hallo, hallo, auch von mir. Schön, dass ihr zuhört, dass ihr da seid, wo auch immer ihr gerade seid.
Ja, gutes Stichwort, denn uns hat eine Nachricht erreicht aus der Community von Sandra. Und das Wunderbare ist, es ist eine Sprachnachricht. Das heißt, wir können euch hören. Das liebe ich ja ganz besonders, wenn sowas kommt. Und Sandra hört täglich 4 Folgen Behind Science. Sie sagt, Wahnsinn. Sie suchtet uns gerade richtig durch. Perfekt, herzlich willkommen.
Binge-Hearing.
Genau. Und das Verrückte ist, sie macht das an einem Ort, der 4000 Kilometer Luftlinie von uns entfernt ist. Hört selbst.
Hallo Luisa, hallo Marie und alle Behind Science-Fans. Ganz, ganz liebe Grüße aus Abu Dhabi, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mein Name ist Sandra, ich lebe hier schon seit 20 Jahren und ich trainiere Piloten und Kabinencrew auf die Flugzeugsysteme hier. Und ich bin ein Riesenfan von euch und wollte euch einfach mal ein kleines Lob dalassen, weil ich finde, ihr macht das einfach so toll und das muss einmal gesagt werden. Man lernt so viel über die Menschen und es ist schön, einfach mal auch die Person hinter diesen ganzen berühmten Namen kennenzulernen. Ganz, ganz liebe Grüße aus der Wüste und alles, alles Liebe.
Ja, Sandra, ey, liebe Grüße zurück in die Wüste. Wie absurd einfach.
Völlig absurd. Also Wüste ist auf jeden Fall nochmal Next Level Landschaft.
Ja, und warm, sehr, sehr warm gerade wohl. Also sie hat geschrieben 40 Grad, um uns nicht zu verunsichern. Es ist wohl stellenweise bis über 50.
Boah, richtig krass. Wahnsinn. Ja, genug trinken, würde ich sagen.
Behalten einen ruhigen Kopf.
Genau. Und Behind Science hilft bestimmt da, dann sich ein bisschen, die Gedanken zumindest mal so ein bisschen abzukühlen. Viele liebe Grüße und vielen, vielen Dank für diese schöne Nachricht. Ihr könnt es auch gerne machen, wenn ihr irgendwie an einem verrückten Ort seid oder auch an einem ganz alltäglichen Ort. Also ja. Sprachnachrichten kommen hier immer sehr gut an. Dann hören wir auch mal, wie ihr so klingt und nicht nur umgekehrt sozusagen. Jetzt gehen wir also mal rein in die Folge, damit Sandra hier auch den nächsten Stoff für ihre Wüstentour bekommt. Freut euch auf eine Folge über eine Frau, die das perfekte Geliermittel für Bakterienkulturen entdeckt hat. Fanny Hesse.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
So, mal zum Reinstarten hier so eine schöne Alltagsfrage. Wie magst du eigentlich Wackelpudding?
Überhaupt nicht. Ich finde es ganz.
Nein!
Es ist für mich. Es ist wirklich für mich der Negativ-Nachtisch. Also, wenn es Wackelpudding gibt, boah, nee, dann
auch
bin ich
mit
raus.
Vanillesoße nicht?
Gar nicht. Also,
ach nee, nee. Du kannst sie mir abgeben.
Mache ich sehr gerne. Stimmt, bei uns in der Mensa gab es doch damals in der Uni auch immer so grün Wackelpudding mit so einem Klecks Vanillesoße.
Boah. Immer ein Highlight.
Nee, da habe ich Reis ausgenommen.
Ist auch so ein bisschen immer dieses Feeling von Krankenhausessen, oder?
Ja, und diese, also die Konsistenz und überhaupt diese Farbe und so, also das geht gar nicht für mich.
Oh, aber weißt du, in der Zahnspangenzeit, da gab es sehr viele Tage, wo Wackelpudding das Coolste war, was man essen konnte.
Ja, dann habe ich eher Joghurt gegessen oder irgendwie Grießbrei oder so.
Super.
Genau.
Ja, schade. Aber es ist ja sowieso so wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich weiß ja, du lebst schon sehr lange vegetarisch und Wackelpudding ist dann natürlich auch meistens schon direkt raus wegen der Gelatine. Ja. Denn Gelatine wird hergestellt, indem sogenannte kollagenhaltige Schlachtnebenprodukte, das heißt Haut, Knochen, Knorpel von zum Beispiel Schwein und Rindern in Wasser gekocht werden. Und dadurch entsteht dann dieses Bindemittel, das nicht nur in Wackelpudding vorkommt, sondern auch in Gummibärchen, manchmal in Eis, in Wein, in Softdrinks, in so medizinischen Kapseln, also diesen Hartkapseln. Oder auch in Köpfen von Streichhölzern. Das war für mich auch neu. Also wir finden Gelatine an sehr vielen Orten. Und früher war das auch ein Mittel, das in Petrischalen im Labor verwendet wurde.
Ganz genau. Also eigentlich ein echtes Wundermittel. Und man merkt ja, wie vielseitig das einsetzbar ist. Jedenfalls auch ja in Petrischalen im Labor wurde Gelatine verwendet. Und ja, Marie hat gerade früher gesagt, damit ist so vor 140 Jahren gemeint. Also schon eine Weile her. Aber ja, also nicht so lange her, dass man sich quasi nicht mehr
da reindenken
kann, genau. Und es ist die Zeit, in der auch Louis Pasteur und Robert Koch im Labor standen und als erste beobachtet haben, wie Mikroorganismen mit Krankheiten zusammenhängen. Das war eine ganz große Erkenntnis damals in der Wissenschaft.
Haben wir deswegen auch Folgen drüber.
Ja, genau, natürlich. Ja. Klar haben wir Folgen darüber. Könnt ihr euch gerne nochmal reinhören. Next Step für die beiden war dann natürlich, mal ein paar der Bakterien gezielt zu züchten, um sich die Mikroorganismen genauer anzugucken. Das ist aber irgendwie immer so ein bisschen schief gegangen. Also sie kamen dann nicht so richtig weiter.
Wie macht man das, Bakterien züchten? So viel braucht man dafür eigentlich nicht. Es fängt an mit einer Petrischale, das Wort fiel gerade schon mal. Das sieht aus wie so einen Glasuntersetzer mit einem kleinen stehenden Rand. Und da muss man einen Nährboden reintun. Also man muss den Bakterien irgendwas bieten, dass die sagen, jo, hier möchte ich und kann ich meine Bakterienkultur vergrößern. Also da muss was drinstecken, wovon die leben können. Und im besten Fall ist es auch ein bisschen stabiler, damit die an der Oberfläche gut haften können. Und worauf man auch achten sollte, was leider am Anfang nicht gemacht wurde, da wurde halt erst einmal nur geguckt, was könnte den Bakterien gut schmecken. Ach, wir nehmen mal eine gekochte Kartoffel oder Pasteur, der hat es auch mit Fleischbrühe probiert. Dann hast du aber das Problem, dass du da ganz schnell ganz viele Schimmelpilze am Start hast.
Ja, ihr könnt euch vorstellen, Schimmelpilze, die wollten Koch und Pasteur jetzt eigentlich wirklich gar nicht in ihren Proben haben. Deshalb war schnell klar, für die mikrobielle Forschung braucht man einen sterilen Nährboden, aber den hatte man eben noch nicht. Sie probieren jetzt verschiedene Mischungen aus, was schon nicht so schlecht ist. Aber das Problem ist, sobald die Lösung über 30 Grad wurde, hat sich die Gelatine verflüssigt. Kennt ihr vielleicht auch, also wenn man irgendwie Gummibärchen oder Wackelpudding oder so in die Mikrowelle packt, dann fließt das auseinander. Genau, macht man ständig. Vor allem ich, weil ich Wackelpudding so hasse.
Also an die Mikrostellen, ja.
Ja, genau. Aber manche Bakterien brauchen eben genau diese hohen Temperaturen, damit sie sich ausbreiten können. Das heißt, die Gelatine ist beim Erhitzen der Bakterienkulturen auf den Petrischalen mitgeschmolzen oder die ist geschmolzen und die Bakterien konnten nicht untersucht werden oder die Bakterien haben sich einfach an dieser Gelatine sozusagen satt gefressen,
ja,
denn stimmt. Bakterien können die Kollagenfasern der Gelatine verdauen und dadurch ist dann auch wieder alles instabil geworden. Also Gelatine, ja, an sich schon eine gute Sache, weil es halt irgendwie ein stabiler Nährboden ist, um da eine Petrischale so mit auszufüllen, aber hat so ein paar negative Seiten, also eben Temperatur und dass sie weggesnackt wird.
Und gerade halt, wenn man sich mit Bakterien beschäftigt, die auch in unserem menschlichen Körper vorkommen, willst du ja so eine Körpertemperatur simulieren und dann bist du eben schnell bei 37 Grad und das Ding suppt dir da weg. Ich meine, wenn du schon mal ein Gummibärchen in die Mikrowelle gestellt hast, weißt du ja auch, das ergibt dann halt direkt so ein Glibber, ne?
Ja, kannst du gar nicht mehr mitarbeiten.
Du hast dann da so eine Pampe, in der da irgendwie deine Bakterien drin rumhängen, aber kommst nicht so dran, kriegst du nicht isoliert. Und das wollten sie ja eben für die Forschungszwecke so haben. Und einer, der damals unter anderem mit Robert Koch an einer Lösung tüftelt, ist Walter Hesse. Er ist Mediziner und forscht damals zu Bakterien und dem Thema Hygiene, wie viele andere auch. Und auch schon sein Vater war Arzt, auch sein älterer Bruder, der arbeitet damals allerdings nicht wie Walter in Sachsen, sondern in New York. Und auch Walter verschlägt es dann für eine Weile in diese Richtung, denn er will in den 1870ern die Seekrankheit erforschen und arbeitet dafür als Schiffarzt auf einem Schiff, das nach New York fährt. Und warum erzählen wir euch das jetzt so im Detail? Weil in New York er dann nicht nur seinen Bruder trifft, sondern auch Fanny. Und Fanny ist ja die Hauptfigur unserer heutigen Folge.
Endlich treffen wir auf Fanny, die wir am Anfang angekündigt haben. Und ihr wahrscheinlich so, hä, aber wieso geht's jetzt irgendwie um lauter Typen?
Wackelpudding.
Und Wackelpudding und Bakterien. Keine Sorge, jetzt kommt Fanny. Jedenfalls, die beiden, Walter und Fanny, treffen sich schon bald danach wieder, nachdem sie da das erste Mal in New York aufeinander getroffen sind. Und als Fannys Familie für die Sommerferien nach Europa kommt und Fanny mit ihrer Schwester einen Trip nach Dresden macht, ja, lernen sich die beiden so ein bisschen besser kennen und wir überspringen mal so ein bisschen diese Kennenlernen-Rosa-Rote-Brille-Phase. Wir gehen direkt rüber zur Hochzeit. 1874 wird nämlich geheiratet Und die beiden bekommen 3 Söhne und ziehen ins Erzgebirge. Boah, die arme Fanny so, ne? Von New York ins Erzgebirge ist auch ja, irgendwie.
Jetzt hatte sie doch Walter.
Ja, ja. Aber ja, Erzgebirge wunderschön und so. Aber von der Großstadt schon ein Schritt. Und Walter hat da nämlich eine Stelle, deswegen als Bezirksarzt. Deswegen ist es ja sinnvoll, da hinzuziehen, eben ins Erzgebirge. Mhm. Er ist für 83 Dörfer zuständig und forscht aber weiter auch noch an Bakterien, also guckt sich da eben weiter noch an, wie die sich vermehren, wie die so leben, was die brauchen, was sie abschreckt, damit sie sich nicht vermehren und so weiter.
Ja, das heißt, Walter ist auf jeden Fall gut busy. Fanny hat auch die 3 Kinder und wohnt ja jetzt im Erzgebirge. Ich meine, wir sind ja hier nur am Spekulieren. Keine Ahnung, ob die das in der Großstadt wirklich besser fand. Vielleicht ist die völlig happy im Erzgebirge.
Will ich auch nicht unterstellen.
Aber es wird Zeit, dass wir sie ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar wird Fanny jetzt nochmal ganz zurückgespult in ihrem Leben. 1850 in New York geboren. Ihre Familie kommt eigentlich aus Ostfriesland. Siehste, es gibt da Beziehungen der Familie schon nach Deutschland. Aber ihr Vater zieht 1842 eben in die USA, wo Fanny dann geboren wird. Sie ist die älteste von insgesamt 10 Kindern, wovon leider nur die Hälfte überlebt. Und die Familie hat zum Glück genug Geld, um auch diese große Familie zu finanzieren. Denn Fannys Vater, der ist erfolgreicher Kaufmann. Und Fanny selber geht auch schon früher aus New York raus. Sie geht, während sie in der Schule ist, in die Schweiz. Da gibt es nämlich eine Schule für Mädchen, die an ein Internat angebunden ist. Und da lernt sie nicht nur, sage ich mal, so Basic-Schulsachen, sondern auch eine gute Hausfrau und Mutter zu sein. Das ist ja so ein Schulsystem, das kennt ihr schon von mehreren Frauen hier aus Folgen von uns. Denn studieren ging für Frauen damals zum Beispiel noch gar nicht. In Deutschland wurde das erst 1900 erlaubt. Ob Fanny gern studiert hätte, können wir also auch nur spekulieren. Das war einfach gar kein Thema. Aber was sie auf jeden Fall bemerkt hat dann, als sie Walter kennengelernt hat, sie mochte es schon auch ganz gerne im Labor. Mhm. Sie hatte ja Zugang zum Labor durch Walter.
Oh ja. Und sie arbeitet tatsächlich auch im Labor von Walter als Assistentin, tatsächlich unbezahlt. Yay, sympathisch.
Kennen wir leider auch nicht nur von ihr so.
Ja, heute würde das medizinisch-technische Assistentin heißen, MTA, und ist zum Glück bezahlt. Also mittlerweile nicht mehr nur das, was die Ehefrau so mitmachen konnte. Und sie hat da ein Hobby, das aber auch für die Forschung sehr nützlich ist. Und zwar kann sie extrem gut zeichnen und malen und zeichnet im Labor Bilder von Bakterienkolonien in verschiedenen Wachstumsphasen mit verschiedenen Wasserfarben. Also sie hat da wirklich so ein künstlerisches Talent, aber auch so, also sie kann einfach sehr gut beobachten und kombiniert das eben mit dieser Wissenschaft von Walter. Und Walter verwendet dann ihre wunderschönen Bilder von Bakterienkolonien für seine Publikationen. Also sie ergänzen sich da irgendwie ganz gut im Labor und es macht ihr sehr viel Spaß.
Ich stelle mir das so schön vor, wie sie dann diese Bakterienkulturen mit Wasserfarbe so gemalt hat.
Ja, das denke ich auch.
Sie hat sich die Bakterien ganz genau angeguckt und war da schon auch involviert in das, was da so geforscht wurde. Und im Labor kriegt Fanny jetzt natürlich auch mit, dass Walter und die anderen Forschenden sehr verzweifelt auf der Suche nach einer guten Nährlösung sind. Ausgerechnet Fanny liefert dafür jetzt den entscheidenden Hinweis. So, um uns da reinzudenken, stellt euch einen heißen Sommertag vor. Wir haben den Sommer 1881. Es sind locker über 30 Grad im Labor und ihr wisst, was das für Gelatine bedeutet. Mhm. Es bringt Gelatine zum Schmelzen. Eigentlich ist Walters Plan, mikrobielle Proben aus der Luft zu analysieren. Und er hat dafür jetzt extra Glasröhrchen mit Gelatine bestrichen, will das da draufbringen. Aber ihr könnt es euch vorstellen, es hält nicht. Er kommt nach Hause und ist entsprechend genervt.
Ja, so ein richtig blöder Tag auf der Arbeit. Ich glaube, eine, die hier besonders relaten kann mit dieser Hitze in diesem Sommer, die da alles zum Schmelzen gebracht hat, ist Sandra, die gerade aus der Wüste zuhört. Also 50 Grad waren es vielleicht nicht, aber 30 hat halt schon gereicht, um diese Gelatine damals zum Schmelzen zu bringen.
Ja.
Und in unserer Vorstellung, ich finde ein bisschen Fantasie ist jetzt hier an dieser Stelle erlaubt, sitzen sie jetzt da irgendwie schön im Garten, eigentlich ein schönes Setting so an einem lauen Sommerabend und Walter ist aber richtig genervt, also dem schmeckt es überhaupt nicht, der ist total grumpy. Wer weiß, vielleicht gab es auch Wackelpudding zum Nachtisch oder irgendwie sowas Feines. Und da kommt Walter irgendwie auf eine Idee, beziehungsweise er fragt jetzt einfach mal, wie kann es denn sein, dass deine Gelees und Puddings auch an so heißen Sommertagen stabil bleiben? Mhm. Also das kommt ihm da auf einmal, als er so diese Gelees oder Wackelpuddings da auf dem Tisch sieht. Und Fanny, ja, hat darauf direkt eine Antwort, und zwar benutzt sie in der Küche nicht Gelatine, sondern Agar als Geliermittel. Ja. Damit hat sie diese Fruchtgelees gezaubert, also zum Beispiel auch sowas wie Gemüsesülze, Pudding und so weiter. Und diesen Tipp, Agar zu verwenden, hat sie tatsächlich von ihrer Mutter. Denn die hatte niederländische Freunde, die eine Weile in Indonesien gelebt haben. Wow, es geht hier einmal quer durch die Welt. Und da kannten sie Agar. Also aus Indonesien kam dieses Wundermittel ursprünglich. Und sie sagt jetzt halt, ja, das ist mein Geheimrezept, also warum fragst du? So bekomme ich das hin, schon seit Jahren.
Ja, für sie total selbstverständlich, und so in der Küche in Indonesien war das eben auch sehr verbreitet. Also Agar ist so eine Galaktose-Polymer, also einfach ein Vielfachzucker, den gewinnt man aus Algen, aus Meeresalgen. Das schmeckt aber ganz neutral und das funktioniert eben auch als perfektes Geliermittel. Es wurde da in Japan und China schon im 17. Jahrhundert verwendet, unter anderem auch, weil es ja vegetarisch ist. Man kann damit zum Beispiel so Suppen andicken, kann es Nachtische machen, und Fannys Mutter hatte diesen Tipp von den Bekannten gekriegt und das schon immer so gemacht.
Ja. Und jetzt kommt die entscheidende Idee von Fanny, die schlägt Walter jetzt vor, doch mal Agar für seine Bakterien auszuprobieren. Also sie hat ja inzwischen mitbekommen, warum der so schlecht gelaunt ist. Und siehe da, es hält selbst die heißesten Sommertage aus. Und auch wenn man das Ganze nochmal irgendwie in der Mikrowelle oder im Ofen oder so erhitzen muss.
Ja, weil da heißt es, glaube ich, Inkubator im Labor.
Ich glaube auch.
Im Brutkasten.
Weil es erst bei 95 Grad flüssig wird. Also eigentlich das geniale, perfekte Mittel, dass man eben nicht mehr diese Probleme mit der Gelatine hat. Und Walter ist völlig aus dem Häuschen. Dazu kommt noch, Agar ist richtig schön elastisch, aber eben auch stabil, genau wie er es für seine Forschungen braucht. Und die meisten Mikroorganismen können es auch nicht verdauen. Das war ja auch noch ein Problem, was wir euch am Anfang erzählt haben, weil die ja die Gelatine immer so weggesnackt haben, also von dieser Petrischale. Und er erzählt sofort seinem Kollegen und vielleicht auch Freund Robert Koch davon, weil er natürlich überhaupt nicht erwarten kann, diese wichtige Erkenntnis mit seinen Kollegen zu teilen.
Ja, die sind richtig hyped von dieser Idee. Und auch Robert Koch benutzt dann sofort Agar für seine Forschung und erwähnt das sogar, als er 1882 dann ankündigt, dass er den Tuberkuloseerreger entdeckt hat. Also in einer sehr wichtigen Forschungsarbeit kommt das jetzt vor, dass er Agar verwendet hat. Er schreibt auf, dass er die Bakterien darauf gezüchtet hat, was er jedoch nicht erwähnt, von wem er diesen Tipp gekriegt hat. Das heißt, Fanny kommt einfach gar nicht vor in keiner der folgenden Publikationen. Und leider, weil sie halt selber nichts veröffentlicht hat auch, gab es nie eine Veröffentlichung, in der nochmal so diese Methode vorgestellt worden wäre. Also es kommt einfach immer, die anderen schreiben halt jetzt auf, ja, wir haben das vervielfältigt gezüchtet in Agar. Aber niemand hält mal fest, von wem diese Idee eigentlich kam. Und deswegen, obwohl fast alle in ihrer Forschung mit Bakterien danach Agar benutzt haben, kennt niemand Fanny Hesse. Das ist schon sehr dramatisch.
Ja, finde ich auch richtig, richtig bitter. Ich finde, da hätte Walter auch ein bisschen mehr hinterher sein können.
Ja.
Aber wir wissen ja, wie die Forschungslandschaft damals war. Also es war einfach so.
Ja, der war vielleicht auch einfach so im Rausch dann überhaupt. Auf einmal hat ja alles geklappt, was er die ganze Zeit machen wollte.
Vielleicht, ja, und hat sich vielleicht auch so ein bisschen eingeredet, dass das von ihm kam, diese Idee, weil er ja vielleicht auch so die entscheidende Frage gestellt hat.
Sein.
Ja, aber eigentlich hatte Fanny da den ganz entscheidenden Hinweis. Und bis heute ist tatsächlich Agar in der Mikrobiologie nicht wegzudenken, denn damit kann man Bakterien eben so wachsen lassen, dass sie danach eindeutig isoliert werden können. Und ohne das hätten wir heute wahrscheinlich viele Antibiotika, Impfungen und Therapien nicht. Also Fannys Idee war wirklich genial und nicht nur ein so zufälliger Tipp beim Abendessen. Sie hatte das Geschehen im Labor ja jahrelang beobachtet. ja, wie gesagt, hier nochmal der Reminder, unbezahlt komplett, kannte eben ja auch die Probleme, die die Forscher da hatten. Und deswegen hat sie ja direkt den richtigen Riecher quasi gehabt und diesen entscheidenden Tipp gegeben, weil sie genau wusste, okay, das nutze ich als Alternativmittel, dann sollte das ja auch im Labor ganz gut funktionieren.
Ja, genau, weil das wäre jetzt natürlich auch irgendwie sehr einfach zu sagen, ach ja, das war ja nur so eine Zufallsbeobachtung. Mhm. Aber ich glaube, sie wusste einfach genau, was da die Kollegen im Labor brauchen und hatte deswegen diese gute Idee.
Ja, ich meine, am Ende hat sie ja in ihrer Küche auch quasi dieses Experiment durchgeführt, also hat vielleicht gemerkt oder die Mutter hatte das vielleicht sogar schon gemerkt, dass Gelatine jetzt nicht alles aushält und dann war Agar die bessere Alternative. Also Küche, Kochen ist ja nichts anderes als auch ein Labor und wo man Experimente durchführt. Wann geht der Kuchen wie auf und so weiter. Ja. Ist ja sehr viel Chemie.
Man würde es wahrscheinlich Transferleistung nennen. Also sie hat da irgendwie wirklich die Dinge sehr schlau kombiniert.
Mhm. Deswegen nie schlecht, wenn man mal so in einer Situation oder mit einem Problem irgendwie nicht weiterkommt, mal was ganz anderes machen. Vielleicht kommt dann die entscheidende Idee.
Ja. Heute gibt es immer wieder Versuche, ihren Namen vielleicht doch noch bekannt zu machen. So bei der Recherche haben wir vor allem englische Berichte über sie gefunden. Es gab auch in Deutschland mal den Vorschlag, Agar umzubenennen in Frau Hesses Medium. Also einfach ihren Namen damit reinzubringen, damit man dann immer den im Labor benutzen muss. Hat leider nicht so geklappt. Vielleicht könnt ihr es einfach so machen. Also wenn ihr im Labor arbeitet, vielleicht könnt ihr das einfach.
Gibst du mir mal bitte Frau Hesses Medium?
Ja, man könnte ja auch so eine Abkürzung dafür wählen. Irgendwie FH. Die FH-Platte oder so hatte ich irgendwo auf so einem Blog gelesen, dass das jemand eigentlich schön fand, weil dann wird man zumindest, selbst wenn du nur die Abkürzung benutzt, dich kurz fragen, ach, wofür stand FH nochmal? Ach ja, Frau Hesse.
So, ne? Ja. Finde ich eine ziemlich gute Idee.
Mhm. Und es gibt auch noch eine sehr gute Idee, die ihr uns geschrieben habt. Das ist nämlich eine Idee, die hier in der Community schon verfolgt wird.
Und zwar hat uns Corrado geschrieben, der ist selbst Mikrobiologe und er arbeitet gerade mit anderen Forschenden und Menschen aus der Kunstszene an einem Graphic Novel über Funny. Ein Graphic Novel, für alle, die das noch nicht gehört haben, ist wie so eine Art Comic, aber ja noch so ein bisschen, würde sagen, irgendwie künstlerischer oder detaillierter gezeichnet. Mhm. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier richtig definiere und mir nicht die Comic-Fans aufs Dach springen. Und die machen das komplett in Eigenregie und sammeln da gerade Spenden für ihre Idee, also für dieses Graphic Novel, um Funny Hesse bekannter zu machen. Und diese Kampagne läuft noch bis heute. Ja. Wir finden, das ist einfach eine fantastische Idee und setzen euch deshalb den Link in die Shownotes. Also wenn ihr Lust habt, dieses Projekt zu unterstützen, dann schaut euch das gerne mal an und wenn ihr mögt und könnt, dann könnt ihr da auch ein bisschen Geld beisteuern. Wie gesagt, muss heute passieren, weil sonst ist die Frist abgelaufen. Ja. Also ganz fix auf den Link klicken, wenn ihr wollt.
Zum Glück haben sie schon so viel Geld zusammen, dass sie auf jeden Fall diesen Graphic Novel machen können. Das ist schon sicher, das ist schon richtig toll. Aber sie sammeln jetzt noch weiter, um dann auch genug Geld zu haben, das zu verbreiten. Also das muss natürlich beworben werden und sie wollen unter anderem wohl auf eine Konferenz für Mikrobiologie, um das da zu präsentieren und dafür wird jetzt noch weiter gesammelt. Und die Gruppe hat wohl auch historisches Material von Fannys Familie zur Verfügung gestellt bekommen, das noch nirgendwo anders veröffentlicht wurde. Also ich glaube, die Geschichte könnte noch sehr, sehr spannend werden. Wir werden das Projekt verfolgen. Macht ihr das auch gerne? Und danke an Corrado, dass du uns geschrieben hast und uns überhaupt auf Funny aufmerksam gemacht hast.
Nächste Woche haben wir natürlich wieder eine schöne neue Folge Science am Science Samstag für euch. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.